Meine steile These heute: Einmischen macht glücklich. Zivilcourage macht glücklich. Sich in den Dienst von etwas Größerem zu stellen, macht glücklich. Die eigenen besten Fähigkeiten nicht nur für sich selbst, sondern für die Gemeinschaft einzusetzen, macht glücklich. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und wir nehmen Aristoteles, Marx und zum Belegen und Beweisen dieser These mit rein.
Radikal reich auf allen Ebenen, weil Reichtum so viel mehr ist als Geld. Hi, ich bin Annette und ich schaffe hier mit dir die Möglichkeit, dein Leben auf die beste Art völlig neu zu denken und nach deinen eigenen Wünschen zu gestalten.
Gestern Abend saß ich im Kultur-, Sozial- und Bildungsausschuss unserer Stadt, einer kleinen Kommune, und hatte mich vorbereitet, denn es war Bürgerfragestunde und es ging darum, dass unsere Kommune vorhat, die Gelder für Kitas zu kürzen. Und während bundesweit 430.000 Kita-Plätze fehlen, wird genau an dieser Stelle noch mehr gespart. Und das kann jetzt wütend machen, frustrieren oder hilflos machen, zumal wir mittlerweile wissen, dass jeder Euro, den wir in frühkindliche Bildung investieren, den höchsten Return on Investment hat. Das bedeutet, jeder Euro, den wir heute sparen an Kitas, dass wir in mehreren Jahren 2 bis 7 Euro draufzahlen. Das heißt, wir verlagern die Kosten. Und wir tun das heute schon, und zwar wohin? Als allererstes auf die Familien und da zu großen Teilen auf die Mütter. Und damit aber hört es ja nicht auf, sondern wir verlagern das dann weiter auf die Unternehmen. Wir verlagern die zukünftigen Kosten auf die Schul-, Sozial- und Jugendarbeit. Und jedes Kind, was wir nicht im Kindergartenalter abholen können und gezielt fördern können, wird ein Kind, was in der Schule abgehängt ist und was schlechtestenfalls dazu führt, dass ganze Klassen nicht gut unterrichten können. Und dieses Kind wird, wenn es in der Grundschule nicht aufgefangen wird, danach erst recht durch das System und das Raster fallen. Und wir können uns das nicht leisten, als Gesellschaft nicht. Und während Kinder aktuell schon Minderheiten ohne Schutz sind, wie Aladdin Al-Mafalani in seiner neuesten Studie formuliert, und nicht nur, weil sie von der Größe her eine Minderheit in unserer Gesellschaft darstellen, sondern auch, weil ein Großteil der Kinder aus Familien mit Migrantenhintergrund kommt und teilweise oder zu großen Teilen die Eltern nicht wahlberechtigt sind und dadurch auch nicht ihre Stimme für ihr Kind abgeben können. Und diese Ungerechtigkeit, die an dieser Stelle passiert, die ist krass. So. Ich bin studierte Bildungswissenschaftlerin. Ich bin fett privilegiert. Ich habe BAföG bekommen. Ja, ich konnte einen Bachelor studieren, ich konnte einen Master studieren, ich konnte Weiterbildung machen, ich konnte mir sogar ein Haus kaufen, was sehr ungewöhnlich ist für meine Generation. Und genau hier ist ein Punkt, denn wer mischt sich ein in Politik? Wer erhebt seine Stimme? Wer ist laut? Wer ist präsent? Und ganz viele von uns denken immer wieder so, muss ich doch gar nicht sein und was kann ich schon bewirken und doch lieber nicht. Nein, denn es geht darum, dass wir als Gesellschaft in den Diskurs gehen, als Gemeinschaften in den Diskurs gehen und das fängt vor unserer Haustür an. Ich habe mich gut vorbereitet für gestern Abend und ich habe als Bildungswissenschaftlerin gesprochen und nicht nur als Mutter. Und keine Ahnung, ob am Ende mein Beitrag was bewirkt hat auf Seiten der zuständigen Ehrenamtlichen, in Ausrufezeichen PolitikerInnen, die in diesem Ausschuss sitzen. Aber er hat vor allen Dingen eins gemacht, er hat den Stimmen der Eltern und ErzieherInnen und alle anderen Beteiligten, die dort waren, die sich die Mühe gemacht haben, hinzukommen, und das waren viele, mehr als 60, einen Rückenwind gegeben, als wir sind hier gemeinsam und wir stehen hier auf für eine wichtige Sache, nämlich, dass wir nicht unsere jüngsten Hintern unterfallen lassen durch Kitas, die schließen müssen. Das ist nämlich die Konsequenz, dass durch die Unterfinanzierung der Kitas im Krankheitsfall von Erziehern die Kitas geschlossen werden und wir einfach zu Hause betreuen müssen. Und jeder von uns weiß, das hat einen großen Effekt auf alles. Wenn wir also einen Systembaustein vernachlässigen, dann hat es immer Effekte. Und meine Hauptaufgabe ist, in Systemen zu denken und die einzelnen Bausteine zu identifizieren, zu gucken, welche können weg und welche müssen dahin und welche sind fundamental wichtig. Also nutze ich meine Privilegien, mein Know-how, mein Background und bereite einen Vortrag vor und halte den kurz, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, auch wenn es raus aus meiner Komfortzone ist, whatsoever. Und hier bin ich bei unserem heutigen Thema, denn Aristoteles und Marx sind meine beiden Philosophen, die ich heute heranziehen möchte, sagen, langanhaltendes, zeitloses Glück wird erst dadurch möglich, dass wir es für die Gemeinschaft einsetzen. Und zwar im Rahmen unserer Fähigkeiten, unserer Begabung. Und erst wenn wir die wirklich ausleben können für ein höheres Ziel als für unsere eigene Bedürfnisbefriedigung, dann entsteht langanhaltende Zufriedenheit und Lebensglück. Eudaimonia im Altgriechischen ist das langanhaltende Glück. Ein Zitat an dieser Stelle. Glückbringende Entfaltung unserer Begabung für die Gemeinschaft, da der Mensch als Sohn Politikon ein staatliches Wesen ist und seine Fähigkeiten in die Polis, in den Staat einbringen muss. Die Geselligkeit, sagt Aristoteles, ist im Menschen angelegt. Und in der nikomanischen Ethik schreibt er, das rein sinnliche Glück der Bedürfnisbefriedigung als Lebensziel reicht nicht aus. Das wahre Glück entsteht, wenn wir uns unserem Wesen entsprechend nach entfalten und von unserer Vernunft Gebrauch machen. Für ihn ist es klar, dass wir dafür unsere Tugenden nutzen sollen. Seine wichtigsten Tugenden sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit und Freigebigkeit. Und das Sachen, die ich in meiner Arbeit so enorm wichtig finde. Denn was wir im Moment erleben und gerade was auch eine der großen Krankheiten in unserer westlichen Zivilgesellschaft ist, dass wir in diesem Hyperindividualismus stecken, wo man sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und jeder kann es schaffen, wenn er sich nur gut genug anstrengt. Das ist Bullshit. Ja? Wir alle haben Privilegien oder auch nicht. Wir haben Begrenzung oder auch nicht. Manche mehr, manche weniger. Wir müssen uns füreinander einsetzen, damit die Schwächsten, die es noch nicht können, zum Beispiel Kinder im Kindergartenalter, eine Stimme bekommen. Und das gilt für so viele Bereiche. Und wenn wir nur darauf gucken, dass wir selbst genug haben und uns lähmen lassen von eigenen Ängsten, dass wir zu kurz kommen, dass wir unseren Job verlieren, dass wir in einen Überlebensmodus geraten, dann können wir nicht gut und sicher gestalten. Und unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir alle Gestalterin sind, dass wir uns einmischen, dass wir laut sind, wenn es nötig ist, dass wir uns politisch positionieren, ja, dass wir Politik nicht als die da machen irgendwas lassen, sondern dass wir uns wirklich einmischen und zwar im Rahmen unserer besten Fähigkeiten. Und was Marx dazu sagt, ja, wer nämlich seine Talente nur für sich einsetzt, entgegen seiner inneren Natur, verfehlt seine Bestimmung und somit den Sinn des Lebens. Ein schönes Zitat dazu. Wenn er, also der Mensch, nur für sich selbst schafft, dann kann er wohl ein berühmter Gelehrter, ein großer Weiser, ein ausgezeichneter Dichter, aber nie ein vollendeter, wahrhafter, großer Mensch sein. Und ich verfolge natürlich gerade sehr aufmerksam das Weltgeschehen und habe einige sehr gute Berichte kürzlich darüber gesehen, wie vor allen Dingen Reichtum immer wieder Faschismus und autoritäre Staaten finanziert hat. Ja, das ist, was wir gesehen haben vor dem Dritten Reich und das ist, was wir jetzt gerade auch in den Vereinigten Staaten sehen, dass extrem Reiche natürlich einen ganz großen Nutzen davon haben, wenn der Staat möglichst klein ist, wenn die Demokratie möglichst schwach ist. Weil dann kann man schalten und walten, wie man will. Und ich habe gestern einen extrem guten YouTube-Podcast darüber gesehen, wie soziale Ungerechtigkeit verstärkt wird und gerade diejenigen, die im Besitz von Macht sind und diejenigen, die im Besitz von Ressourcen, materieller Art und Geld sind, sich umso mehr darum bemühen müssen, dass wir diese Schieflage nicht weiter kippen lassen. Und das ist quasi ein stabilisierendes Moment für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinschaften. Und jeder Einzelne hat einen Beitrag dazu zu leisten. Und wenn du jemand bist, der ständig so ein Unbehagen damit hat und sagt, wo kann ich mich denn einmischen, dann ist dein wichtigstes Ziel aktuell zu finden, was ist der Bereich, wo du den größten Impact haben möchtest und wo übersiehst du vielleicht auch deine eigene Macht und deine Privilegien und deine besten Fähigkeiten, die du nutzen darfst, sollst und musst. Wir alle stellen uns so häufig so blind davor, vor den Sachen, die wir wirklich gut können und tun so, als wäre das nichts. Dabei werden diese besser werden, wenn wir sie alle in den Dienst der Gemeinschaft stellen und wenn wir einfach anfangen damit. Und ja, natürlich ist vielleicht eine erste Rede, die du hältst vor vielen Leuten, die du nicht kennst, eine, wo deine Stimme zittert und deine Hände zittern. Aber je öfter du das machst, desto ruhiger wirst du werden und je öfter du dich dorthin begibst, wo du deine Fähigkeiten weiterentwickelst und sie in den Zusammenhang eines größeren Ganzen stellst, wird ein enormer Wachstumsschub passieren. Und das ist wichtig für uns alle, dass du das machst. Und ich weiß, so viele von uns, und gerade, ich meine, das hier ist ein Podcast, der sich vor allen Dingen an Frauen richtet und darum, wieder Führungsverantwortung zu übernehmen und auch die Anführerin zu werden in deinem Leben, ja, nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen um dich herum und für deine Familien. Und einen großen Schmerz, den ich persönlich fühle und den, glaube ich, viele hier auch, ist dieses, ja, ich nenne es mal Patriarchy-Kink, diese Perversion des Patriarchats, in der wir tatsächlich immer noch sind und was das an Hilflosigkeit und Machtlosigkeit macht. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden in dem Buch Der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim, Empfehlung an dieser Stelle, wo sie auf so abgefahrene Art beschreibt, wie ihre Mutter in der Rolle der Frau und der Zeit gefangen ist und wie sie damit umgeht. Und ich fand es wie körperlich schmerzhaft, das zu lesen, weil ich so gut nachempfinden kann. Hier das Zitat. Vielleicht hätte ein Fantast wie Eve Klein die Mutter befreien können, die immer fröhlich sein musste und keine Freude lebte. Ach, diese Mutter, die so schön war, so charmant und so viele bezauberte. Sie liebte das Leben, rief sie gern, denn das Leben sei schön. Sie schien so fröhlich, sie so eingelebt ins Sein, so selbstverständlich zu Hause in ihrem Luxus, lag in der Sonne, schrieb Briefe, viele Briefe, aß Pralinen, las alle Bände von Angelique, las vom Winde verweht und jeden Tag die Bibel und schlug sich im Alter, als Bewunderung und Beifall sie nicht mehr umwehten, wie eine zärtliche Sommerbrise, mit verzweifelter Kraft den Kopf an der Gartenmauer, um die Beulen herzuzeigen und weinend erzählen zu können, sie sei überfallen worden. Ich fühle den Schmerz all der Generationen von Frauen, die gefangen waren und sind in Rollen, in denen sie ja ihr Leben lang feststecken und all das, was ihre Potenziale, Fähigkeiten, Begabung sind, nicht einbringen können in der Gemeinschaft, allerhöchstens begnadigt auf das Wohle der eigenen Kinder. Und durch diese Begrenzung entsteht so viel Schmerz und ist so viel Schmerz und Leid entstanden, dass ich sage, eins der wichtigsten Dinge, um die wir uns heute kümmern, ist das Glück der Mütter und auch die Erfüllung darin zu finden, sich selbst einzubringen, auszuleben und das ohne Schuldgefühle, ohne diese Scham, ohne diesen Mom-Guilt, den wir alle haben, dass wir dann unseren Familien und Kindern nicht mehr gerecht werden. Nein, wir müssen sogar für uns und für andere größer denken, uns einbringen, uns einmischen und nicht um Erlaubnis fragen. Ja? Früher dachte ich immer, ich will einen Platz am großen Tisch. Ja? Ich will mitmischen. Sondern es fängt damit an, dass wir losgehen, dahin gehen und gucken, ist das eigentlich der richtige Tisch? Ja? Will ich diesen Tisch? Oder will ich tanzen auf den Tischen? Ja? Und meine eigenen Regeln schreiben? Und wir können Regeln schreiben, aber wir müssen gleichzeitig Systeme verstehen, in denen Regeln für alle gemacht werden, an die wir halten müssen. Und dann hört es nicht damit auf, dass wir uns in unserem Sessel zurücklehnen und sagen, ah, es wird schon irgendwie gut werden, sondern dann fängt es damit an, dass wir gucken, wie geht Lobbyarbeit? Ja? Wo muss ich mich einbringen? Wie geht politische Arbeit? Wie entstehen Gesetze? Wie entstehen Gesetzesvorlagen? Und ich habe mittlerweile durch meine Jahre der Forschung so viel über Sprache und die Macht der Sprache und die Macht von uns als entspannte, glückliche Wesen, die wir lustvoll gestalten, verstanden, dass es gar nicht anders geht, als mich einzumischen. Und ich bin trotzdem das größte Beispiel dafür, wie mich das immer wieder mal überfordert, weil ich denke, an welchen Baustellen kann ich denn noch und muss ich denn noch arbeiten, damit wir das in den Griff kriegen. Aber nein, ich lasse mich nicht reinziehen in diesen Mindfuck, sondern gehe absichtlich vor. Entwickle für mich einen klaren Plan. Was ist das, worum ich mich jetzt kümmern möchte? Und meine Erfahrung ist, immer da, das, wo ich den größten Widerstand habe, da ist das, wo ich hingehen muss. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Und es ist aktuell einfach, schlicht und einfach das große Thema, dass wir die riesige Aufgabe haben, nicht nur als Mütter in dieser Gesellschaft, sondern als gesamte Gesellschaft, wie wir unsere Kinder aktuell dabei begleiten, sicher, klar, mit Freude in diese Welt zu gehen, mit möglichst wenig Zukunftsangst, mit Gestaltungswillen und mit der Erlaubnis zu gestalten. Wir müssen gerade gestalten, wie soll das sein? Und ich arbeite seit mehreren Jahren mit Jugendlichen und sehe da schon so viele Mental Health Probleme, Therapieerfahrung, die Leute mit 17, 18 haben. All dem, was da an Schmerz, an Zukunftsangst und an Überforderung im System ist, statt eine radikal gelebte Hoffnung unseren Kindern zu vermitteln. Denn in so einer sensiblen Phase wie der Pubertät, wo wir durch so viel durchgehen, uns von der Gesellschaft auch noch so haltlos im Stich gelassen zu fühlen, wir können das so nicht lassen. Und warum ich sage, dass das für mich der schwierigste Punkt ist, dahin zu gehen, ist einfach auch, weil ich nach wie vor, und ich bin jetzt ja schon sehr lange Mutter, nach wie vor es immer wieder die größte Herausforderung finde, meine Kinder richtig gut und sicher zu begleiten. Vor allen Dingen in Phasen, wo es mir selbst vielleicht nicht gut geht und wo ich selbst lost bin in dieser Welt. Und wenn ich aber sehe, dass Einsamkeit zunimmt, dass die Kinder sich in digitale Räume zurückziehen, weil überall woanders haben sie eigentlich keinen Raum und finden sie nicht statt und müssen sie organisiert und durchstrukturiert werden. Das müssen wir ändern und das ist etwas, wo ich gerade ganz kleine, mein Calling ein Stück weit auch sehe, mich mehr und weiter einzubringen und das auch auf politischer Ebene oder durch Lobbyarbeit. Who knows? Ich bin dabei, das gerade weiter zu verfeinern. Aber um diese Folge hier zusammenzubringen, genau das, wenn wir das einsetzen können für etwas Größeres, für ein größeres Ziel, für ein Ziel, was vielleicht auch über unseren eigenen Lebenszyklus hinausgeht, ja, was wir ein Stückchen auf dem Weg begleiten, wie ein altes Herrenhaus über die Jahrhunderte, wenn wir ein Ziel halten, was größer ist als wir selbst, was wir nicht alleine schaffen können, was wir in Gemeinschaft schaffen können, wenn wir uns einbringen dafür, auf unsere Art, ohne auszubrennen, dann macht das glücklich. Und deshalb heute für dich die kleine, ja, den kleinen Gedankenanstups, wo macht es dich gerade glücklich, dich einzubringen? Was ist größer als deine eigene Bedürfnisbefriedigung? Wo kannst du deine Fähigkeiten und Talente in einem größeren Kontext einbringen? Und damit meine ich nicht nur Ehrenamt. Ja? Damit meine ich auch ganz bewusst zu gucken, ist das, wo ich gerade beruflich tätig bin, das Feld, wo ich den größten Hebel habe. Kann ich das nachjustieren? Kann ich das verändern? Ich sage nicht, dass wir damit nicht auch Geld verdienen dürfen und unseren Lebensunterhalt sichern. Aber wir können auch gucken, wo kann ich einfach spenden? Wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren? Wo kann ich vielleicht beruflich nachjustieren? Und wo kann ich auf andere Art unterstützen? Wo kann ich eine Lobbygruppe unterstützen mit meinem Fachwissen? Ja? Wo kann ich zum Beispiel mir die Mühe machen, Studien rauszusuchen, die das fachlich belegen und das zur Verfügung stellen? Es gibt Bereiche, wo genau du mit deinen Fähigkeiten gefragt bist und es wird dein Leben glücklicher und reicher machen, wenn du das einbringst und wenn du das nicht wegdrückst. Und wenn du das ganz bewusst nimmst als etwas, was dich und dein Leben bereichert. Und mach's vor allen Dingen nicht allein, denn die Glücksstudy an der Harvard-Universität hat über 85 Jahre mehr als 700 Menschen begleitet, um rauszufinden, was macht sie glücklich, was führt dazu, dass sie gesünder und länger leben. Und das Wichtigste, was sie herausgefunden haben, war, dass es die guten, engen Beziehungen sind, die wir pflegen. Nicht die Quantität, sondern wenigen, wirklich intensiven, guten Beziehungen. Die Qualität von Beziehungen führt dazu, dass Menschen weniger Demenz haben, länger leben und glücklicher leben. Und ich fand es richtig spannend, weil es gibt so einen Glück-Downer ab 30, ne, wo wir so in die Rush-Hour des Lebens kommen, fühle ich voll. Und steigt dann langsam so nach 50 wieder an, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja, es macht auch glücklich, wenn die Kinder ausziehen, habe ich auch schon gelesen. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach dieses Wissen darum, dass es glücklich macht, gute, enge Beziehungen zu haben und dass das eine Priorität ist. Welche sind gerade die 3 bis 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, mit denen du den besten Austausch hast? Und sind das Menschen, die sich mit dir weiterentwickeln, die dich stärken, die dich auch auf einem seelischen Ebene nähren? Ja? Und wenn das nicht so ist, wie kannst du das verstärken, das bewusst verändern? Und das will ich dir einfach noch mitgeben, denn keiner von uns schafft es alleine und zu sagen, ich setze meine besten Fähigkeiten für die Gemeinschaft ein, dann ist das natürlich ganz klar auch der Aufruf, dass wir das in einem größeren Kontext mit anderen zusammentun. Und da geht es auch um Verhandlungen, um Kompromisse, um Koalitionsfähigkeit, all solche Dinge als was Wertvolles zu sehen und etwas, was worum wir uns bemühen dürfen und müssen. So entscheidend für das Glück sind tatsächlich nicht Geld, Berühmtheit oder Karriere, sondern das Gelingen guter Beziehungen. Laut der Studie sind die Menschen am glücklichsten, die in einem regen Austausch mit anderen Menschen stehen, sei es in der Familie, mit Freunden, im Sportverein, in der Arbeit oder in einem Literaturzirkel oder so wie ich, in einem Moral Ambition Circle, das steht natürlich nicht in der Studie, oder in Gemeinschaftsprojekten mit politischem oder gesellschaftlichem Engagement und einer entsprechenden Vision. Denn nichts ermüdet uns mehr und ist more draining, als keine Ziele zu haben, keine Vision zu haben. Wir haben das letzte Woche in unserem Moral Ambition Circle festgestellt, dass es tatsächlich mehrere von uns schon Jobs verlassen haben, kündigen wollen oder gekündigt haben, weil die Vision fehlte und der Wille, eine gemeinsame zu finden. Wenn wir ein Schiff ohne Richtung sind, dann das können wir mit unserem menschlichen Verstand nicht lange aushalten. Ja? Dann ist unsere erste und wichtigste Pflicht, das zu verbessern und Wege und Möglichkeiten zu finden, eine Vision zu halten, die größer ist als wir selbst. Und es wird mehr und nötiger werden. Wenn wir allen Studien glauben, die es so gibt, dann wird Gen Z da noch viel krasser drauf pochen, dass wir einen Sinn sehen in der Arbeit, die wir machen. Und ich schließe heute mit dem Zitat: Niemand kann seine eigene Sonne sein. Als Sohn Politikon findet der Mensch sein Glück nur in der Gemeinschaft mit anderen. Trage zu deren Wohlbefinden bei und freue dich daran. So, Leute, heute habt ihr viel zum drüber nachdenken, kritisch reflektieren. Mir bitte gerne zurückmelden, was es gerade bei euch auslöst und ob ihr gerade oder ob du gerade auch in so einer Sinnkrise steckst und dich fragst, wo kann ich mich mehr einbringen und vor allen Dingen, wo kann ich auch mich nach meinen Fähigkeiten mehr einbringen. Schreib mir, ich freue mich von dir zu lesen. Und für alle, die gerade auf der Suche sind nach einer guten, fundierten, wichtigen, lebensverändernden Begleitung sind. Ja, ich habe aktuell 2 Plätze im 1:1-Coaching. Das ist ja, wie du gerade mit mir arbeiten kannst. Und da geht es ganz klar darum, eine Vision und ein Ziel für dich zu fassen und so klar zu bekommen, dass du gar nicht anders kannst, als mit Freude und Lust darauf zuzugehen. Und das ist wirklich lebensverändernd und familienverändernd, karriereverändernd und businessverändernd. I love it.
Geh los, gestalte machtvoll und radikal reich.